7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider.
Willkommen zu 7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider. Dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Heute geht es um Gewalt am Arbeitsplatz, das Löschen betrieblicher Daten als Kündigungsgrund und außerdem machen wir weiter mit dem nächsten Teil unserer Spezialreihe rund um die Betriebsratswahlen. Los geht's! Gewalt ist keine Lösung, aber ein Kündigungsgrund? Gewalt am Arbeitsplatz ist normalerweise ein absolutes Tabu. Daran bestehen keine Zweifel. Aber falls es dennoch mal zu körperlichen Übergriffen zwischen Arbeitnehmern kommen sollte, was dann? Eins ist klar, ein solches Verhalten darf nicht toleriert werden. Arbeitgeber müssen ihrer Schutzpflicht gegenüber der Belegschaft gerecht werden. Eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit dem Aggressor ist meist ausgeschlossen. Das richtige Mittel? Die außerordentliche Kündigung. Erforderlich dafür ist ein wichtiger Grund. Die Pflichtverletzung muss also so gravierend sein, dass ein Abwarten der ordentlichen Kündigungsfrist unzumutbar wäre. Schon ein einziger tätlicher Angriff kann so ein wichtiger Grund sein, der dann eben zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Eine schwere Verletzung muss dafür nicht vorliegen. Zudem sollte auch eine hilfsweise ordentliche Kündigung ausgesprochen werden. Hierzu ein Beispiel aus der Praxis. Ein Arbeitnehmer nutzt trotz eines Verbots sein Handy am Arbeitsplatz. Er wird von seinem Vorgesetzten dabei entdeckt. Daraufhin stößt der Arbeitnehmer den Vorgesetzten weg und tritt nach ihm. Er verfehlt ihn jedoch knapp. Das LAG Niedersachsen hielt die fristlose Kündigung des Arbeitnehmers für wirksam, trotz der nur moderaten Gewaltanwendung. Der Arbeitnehmer hat schwerwiegend gegen die ihn treffende Rücksichtnahmepflicht verstoßen. Eine vorherige Abmahnung ist entbehrlich. Der Arbeitnehmer muss damit rechnen, dass sein Arbeitgeber dieses Verhalten nicht einfach akzeptiert. Häufig ist die Sachlage allerdings nicht ganz so einfach. Die Beweislast für die Pflichtverletzung liegt beim Arbeitgeber. Im Streitfall muss er darlegen und beweisen, erstens, dass der Arbeitnehmer Gewalt angewendet hat und zweitens, dass keine Rechtfertigungsgründe wie beispielsweise Notwehr vorliegen. Das kann problematisch werden. Denn bei körperlichen Auseinandersetzungen lässt sich oft nicht eindeutig sagen, von wem der Angriff tatsächlich ausging. Wir empfehlen, sollte es in Ihrem Unternehmen zu tätlichen Auseinandersetzungen kommen, dann ist eine sorgfältige Aufklärung unerlässlich. Hier sollten Sie nichts dem Zufall überlassen. Kündigung nach Löschen betrieblicher Daten. Die Frage nach einer Kündigungsmöglichkeit stellt sich Arbeitgebern nicht nur bei Gewalt am Arbeitsplatz, sondern etwa auch beim Löschen von Daten. Immer mehr Arbeitgeber verzichten auf das Archivieren betriebsbezogener Daten in Papierform und weichen stattdessen auf Online-Server aus. Löscht ein Arbeitnehmer solche Daten, können Arbeitgebern große Nachteile entstehen. Was gilt also in so einem Fall? Die Daten auf Servern des Arbeitgebers gehören grundsätzlich mal dem Arbeitgeber selbst. Für gespeicherte Dokumente oder E-Mails gilt insofern nichts anderes als für die Ablage von Ausdrucken in einem Aktenordner. Allein der Arbeitgeber entscheidet, welche Daten von wem genutzt oder gelöscht werden dürfen. Auf den Inhalt der Daten oder die Person des Speichernden kommt es dabei nicht an. Eine Ausnahme gilt höchstens dann, wenn Arbeitnehmern Speicherplatz zur privaten Nutzung überlassen wurde. Löscht ein Arbeitnehmer nun Daten des Arbeitgebers, dann begeht er eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung. Doch reicht das für eine Kündigung aus? Wie immer, kommt drauf an. Unter Umständen kann das unberechtigte Löschen betrieblicher Daten tatsächlich den Job kosten. Ob eine Kündigung gerechtfertigt ist oder nicht, hängt von der Schwere der Pflichtverletzung ab. Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, welche Daten der Arbeitnehmer gelöscht hat, ob die Daten vorsätzlich oder fahrlässig gelöscht wurden, weshalb die Daten gelöscht wurden und welche Position oder Aufgaben der Arbeitnehmer im Betrieb hat. In diesem Zusammenhang gab es kürzlich ein Urteil vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Darin wurde die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung eines leitenden Buchhalters bestätigt. Dieser hatte kurz vor seinem Ausscheiden dienstliche E-Mails sowie eine Passworttabelle gelöscht. Um solche Fälle zu vermeiden, sollten Arbeitgeber klare Vorgaben zum Umgang mit betrieblichen Daten machen. Am besten flankiert durch Berechtigungskonzepte und technische Maßnahmen. Kommt es trotzdem zu einer Löschung, ist es wichtig, die Umstände genau zu ermitteln und zu dokumentieren. Und damit willkommen zurück zum Thema Betriebsratswahl. Heute sprechen wir über das Wahlverfahren vor dem Gang zur Wahlurne, also über all das, was vor der Stimmabgabe passiert. Zunächst einmal, nicht jede Betriebsratswahl läuft gleich ab. Man unterscheidet hier zwei unterschiedliche Modi, ein vereinfachtes und ein normales Wahlverfahren. Welches zur Anwendung kommt, hängt von der Größe des Betriebes ab. In Kleinbetrieben mit bis zu 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern gilt zwingend das vereinfachte Wahlverfahren. Ab über 200 Arbeitnehmern ist das normale Wahlverfahren Pflicht. Zwischendrin, also bei 101 bis 200 Arbeitnehmern, können sich Wahlvorstand und Arbeitgeber auf das vereinfachte Verfahren verständigen. Der Unterschied beider Wahlverfahren liegt vor allem im zeitlichen Umfang und Formalitäten. Das normale Verfahren ist länger, formaler und damit auch fehleranfälliger. Das vereinfachte Wahlverfahren ist dagegen deutlich weniger formalisiert und schneller. Grundsätzlich kommt im normalen Wahlverfahren eine Verhältniswahl zur Anwendung, wenn mehrere Vorschlagslisten vorliegen. Die Stimme wird dann für eine dieser Vorschlagslisten abgegeben, also nicht für einzelne Kandidaten. Solche Wahlvorschlagslisten können von Arbeitnehmern oder der Gewerkschaft eingereicht werden. Ab 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern sind Stützunterschriften für die Listen zwingend erforderlich. Wie viele genau, hängt wieder von der Betriebsgröße ab. 50 Stützunterschriften reichen aber in jedem Fall aus. Und genau hier passieren nun häufig Fehler bei Anzahl, Unterzeichnern oder Form. Und das wiederum führt schnell zur Ungültigkeit einer Liste. Es ist die Aufgabe des Wahlvorstands, die Vorschlagslisten und die Unterschriften zu prüfen. Gibt es dagegen nur eine Vorschlagsliste oder findet das vereinfachte Verfahren Anwendung, dann findet die Wahl stets als Mehrheitswahl statt. In diesem Fall geben die Wähler ihre Stimmen direkt für einzelne Bewerber ab. Jeder Wähler darf dabei so viele Stimmen vergeben, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Für die Stimmabgabe selbst gilt, sie muss geheim und unmittelbar sein. Dabei ist die klassische Urnenwahl der Regelfall. Die Briefwahl ist die Ausnahme. Sie ist nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen zulässig, etwa bei Mitarbeitern im Außendienst, in Elternzeit oder Telearbeit. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Wahlverfahren nach dem Urnengang. Das war 7 Minutes – Arbeitsrecht für Entscheider, der Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Wir hören uns kommende Woche. Bis dahin!
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf klimt.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf klimt.blog.